Als Kleinkind schon sah ich Auren, Energien, teilweise auch Verstorbene. Habe damals natürlich nicht viel damit gemacht, also als Kind nimmst du halt die Realität so, wie sie ist.
Bekommst du zum Beispiel dann Informationen von Wesen aus der geistigen Welt?
Ich habe mir die Fotos angeguckt, die Auras angeguckt und gesehen, dass sie noch leben und wie es ihnen geht.
Wir erfahren ja immer noch eine sehr starke Naturzerstörung, Artensterben. Wie siehst du da die Entwicklung in den nächsten Jahren?
Wir befinden uns an einem Schneidepunkt, an dem wir einen ganz neuen Weg eingehen als Kollektiv.
Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf Martin aus Panama. Herzlich willkommen.
Danke Matthias, schön bei dir dabei zu sein. Und jawohl, heute ist ein wunderschöner und einmalig spannender und vielseitiger Tag.
Absolut. Du bist sehr medialer Berater und Autor und mich würde total interessieren, wie bist du zu einem Seher oder einem medialen Berater geworden? Hattest du das schon seit deiner Kindheit, diese Verbindung? Oder hattest du ein Schlüsselerlebnis, wo du plötzlich Zugang zu anderen Dimensionen erhalten hast? Vielleicht kannst du uns da so kurz reinholen.
Sehr gerne, Matthias. Als Kleinkind schon sah ich Auren, Energien, teilweise auch Verstorbene. Habe damals natürlich nicht viel damit gemacht, weil als Kind nimmst du halt die Realität so, wie sie ist, wahr und hinterfragst und wertest auch nicht, sondern lässt zu und nimmst an. Diese Wahrnehmung ist dann verschwunden, als ich vielleicht so 5, 6, 7 war, in die Schule kam. Da hat sich das Ganze zurückgezogen und mit 21 habe ich die Schweiz verlassen, bin nach Südamerika gekommen und hatte da eigentlich ein Schlüsselerlebnis. Ich erinnere mich noch, als ob es gestern war. Ich bin mit meinem Bruder, er kam mich besuchen, ich war da in Kolumbien, sind wir auf Pferden im Süden bei San Agustin geritten, als ich plötzlich ganz viele bärtige Männer einen Hügel hochrennen sah. Die hatten Gewehre und da war ein Geschieße und es war ziemlich wild und blutig. Ich war dann total verwirrt. Konnte mich dann wieder an diese Wahrnehmung erinnern aus meiner eigenen Frühkindheit und habe das dann auch nicht als Fantasie abgetan, sondern im Gegenteil, ich bin dann zu Einheimischen und habe gefragt, du, was war da auf diesem Hügel? Weiß man da irgendwas von einer Schlacht? So, da haben die erzählt, ja, da war vor XY Jahren, ich weiß jetzt auch nicht mehr, war da tatsächlich während Kolumbien hatte ja lange Bürgerkriege bis vor kurzem. Es war einer der längsten Bürgerkriege überhaupt weltweit. Und da war tatsächlich eine Schlacht, oder wurde gekämpft in dieser Gegend, was dann für mich eine Bestätigung war, dass das, was ich gesehen hatte, nicht einfach nur Spinnerei war, sondern tatsächlich Hand und Fuß hatte. Durch das ich mich dann auch erinnerte, dass ich das aus meiner Kindheit schon kannte, habe ich mich dann dem geöffnet. Ich bin dann auch wieder intuitiv geistigen Eingebungen folgend nach Indien von Südamerika mit einem kurzen Abstecher in die Schweiz. Ich bin ursprünglich Schweizer, wie man unschwer hört. Und war dann fast ein Jahr in Indien, hatte da verschiedene Lehrmeister aus der geistigen Welt, aber auch aus der physischen Welt. Die haben mir dann gelernt, wie diese intuitiv-mediale Wahrnehmung zu verstärken. Ich habe dann auch alle möglichen Techniken ausprobiert und bin dann aber immer wieder zum Aura-Lesen zurückgekommen, weil das eigentlich auch das ist, was ich aus meiner Kindheit erinnerte. Hab dann angefangen, mit dem zu arbeiten, bin wieder nach Bolivien zurück, das war dann 1994 mit 24 Jahren und fing dort an, Menschen zu beraten und zu begleiten, hatte da normalerweise Privatpersonen als Kunden, bis dann 1999, da gab es diesen berühmten Fall, da habe ich ein vermisstes Flugzeug gefunden mit meinen medialen Fähigkeiten, durch das ich mir die Fotos von Passagieren angesehen habe. Es war eine kleine Piper. Ich konnte dann anhand der Fotos sehen, dass diese Personen noch alle lebten. Ich habe deren ihren Gesundheitszustand beschrieben. Wie gesagt, es war 4 Tage nach Verschwinden des Flugzeuges. Es wurde gesucht, überall, man hat nichts gefunden. Und anhand einer Landkarte konnte ich dann auch intuitiv medial einen Punkt identifizieren, an dem ich das Flugzeug spürte oder sah. Am nächsten Tag sind Trupps dahin geflogen, habe das Flugzeug auch tatsächlich gefunden, die Passagiere in den Konditionen, die ich beschrieben hatte. Und das war dann so mein Durchbruch. Das war dann in verschiedensten, auch international in der Presse, Schweizer Hetzer, Franz von Mist, hier nennt, spanische Version hat darüber berichtet. Auch teilweise in Europa wurde darüber berichtet. Und das war dann für mich der internationale Durchbruch. Und dadurch wurde ich dann auch von Botschaften kontaktiert, wenn irgendwelche Touristen verschwunden sind oder Politiker, wenn irgendwelche Wahlen waren. Die wollten dann, dass ich für sie den Ausgang prognostiziere. Da wurde auch einiges veröffentlicht. Und so habe ich dann auch Schwergewicht, mediale Prophezeiungen, Vorhersagen und eben Seherei für mich entwickelt, indem ich mich dann spezifisch auf Visionen und Bilder anfing zu konzentrieren von Einzelpersonen über die Einzelaura, aber auch von Gruppen, also die Kollektivaura, sei das nun eine Partnerschaft, sei das ein Unternehmen oder sei das sogar ein ganzes Land.
Super spannend. Kannst du beschreiben, wie das funktioniert? Also bekommst du zum Beispiel dann Informationen von Wesen aus der geistigen Welt oder zum Beispiel jetzt in diesem Fall, der dich berühmt gemacht hat, wie hast du diese Personen finden können oder orten können?
Das war alles über Aura-Lesen. Klar, ich habe ja auch Kontakte mit Verstorbenen und mit meinem Geistführern. Ich kommuniziere mit diesen. Geistführer geben mir hauptsächlich Ratschläge für meinen eigenen Werdegang und Lebensweg. Aber das vermisste Flugzeug, das war die intuitiv-mediale Persönlichkeitsanalyse über die Aura, ich habe mir die Fotos angeguckt, die Auras angeguckt und gesehen, dass sie noch leben und wie es ihnen geht. Dann habe ich eine Landkarte gebeten, die man mir dann auch gebracht hatte. Ich habe die Landkarte vor mir aufgemacht und habe dann meditiert und mich auf die Kollektiv-Aura der Passagiere konzentriert. Das heißt, auf der einen Seite habe ich diese Gruppenaura visualisiert, um auf der Landkarte zu sehen, wo ich spüren kann, dass dieses Energiefeld sich bewegt. Und zweitens habe ich dann mit Remote Viewing ist eine intuitiv-mediale Technik, mit der ich auch schon sehr lange arbeite. Ich habe übrigens auch meine eigenständige Freestyle-Remote-Viewing-Technik entwickelt. Und dadurch habe ich dann die Umgebung, in der sich das Flugzeug befindet, beschrieben. Das heißt, ich habe gesagt, ich sehe das Flugzeug, das befindet sich in einer Gegend, die sieht so und so aus, Fluss in der Nähe oder Hügel, flaches Land, und habe dann so eigentlich die Gegend 1:1 beschrieben, wie man sie auch gefunden hat. Und dann haben diese zwei Informationen, also die visuelle Beschreibung und auf der Karte den Punkt angegeben, wusste man dann, wohin gehen, um das Flugzeug zu suchen. Und so konnten dann die Passagiere auch gerettet werden. Es haben zum Glück alle überlebt.
Ah, super. Und wie war das für dich, als du das damals gemacht hast? Also gab es auch eine Instanz in dir, zum Beispiel der Verstand, der diese Informationen, die du bekommen hast, angezweifelt hat?
Ja, also es war natürlich und speziell in diesem Fall eine gewisse Verunsicherung, weil bis anhin hatte ich eher so für Einzelpersonen oder Paare Analysen gemacht. Und das war praktisch nie in der Presse oder im Fernsehen. Und weil dieser Fall halt wirklich weltweit publik wurde, durch das der Bruder eines berühmten Schauspielers aus Mexiko, der war im Flugzeug, deswegen hat das der ganze Fall auch eine enorme pressetechnische Aufmerksamkeit erweckt. Und da war ich natürlich schon nervös, weil ich wusste, was ich da zu verlieren hatte. Aber ich vertraute meiner Intuition und ich spürte, dass das mein Weg ist und dass ich das machen muss und dass ich den Menschen so auch helfen kann.
Ja, super spannend. Und bekommst du auch aktuell auch Informationen über, sagen wir mal, die Zukunft der Menschheit oder die Zukunft der Erde oder bestimmte Ereignisse, die möglicherweise auf uns warten? Also das würde mich jetzt interessieren natürlich, wo ich weiß, dass du diese Fähigkeiten hast.
Ja, ich habe auch online auf meinem YouTube-Kanal habe ich ein Format, das heißt Blick hinter Raum und Zeit. Und da veröffentliche ich seit über 10 Jahren Vorhersagen, Veröffentlichungen zu Entwicklungen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen in Europa, aber auch weltweit auf der einen Seite die globale Entwicklung für die Menschheit als solches, aber dann auch ganz spezifische Situationen, die sich für Länder oder für Kontinente entwickeln. Zum Beispiel habe ich den Krieg in der Ukraine vorhergesehen. Ich hatte auch Brexit vorhergesehen. Ganz viele Situationen. Ich könnte das jetzt auch alles aufzählen. Bringt nichts, weil es ist zu viel. Aber man findet das auch auf meinem YouTube-Kanal. Und im Moment sind wir tatsächlich an einem Schneidepunkt. Wir befinden uns an einem Schneidepunkt, an dem wir einen ganz neuen Weg eingehen als Kollektiv. Und zwar erleben wir enorm viel Unsicherheit. Wir erleben enorm starke Veränderungen. Und die meisten von den Zuschauern werden im deutschsprachigen Raum leben. Die wissen genau, wovon ich spreche. Wir spüren täglich die Unruhen, die Unsicherheiten wirtschaftlich und politisch. Ja. Und da ist es natürlich enorm wichtig, dass man auch seine innere Stimme, seinen intuitiven Kompass vertraut. Denn diese Veränderungen, die wir im Moment durchleben, das ist ähnlich wie bei Covid. Es gab die Covid zwei Jahre und das, was danach war, war überhaupt nicht mehr zu vergleichen, was davor war. Mhm. Es gab ganz klar einen davor und einen danach. Und das, was jetzt passiert, ist noch ein Stück intensiver. Da wird es auch nochmals einen davor und einen danach geben. Das verändert enorm unser wirtschaftliches, finanzielles System. Es verändert aber auch das Geopolitische, indem wir erleben, dass die liberale Demokratie, so wie wir sie bis anhin kannten, ihrem Ende zuneigt. Ähnlich, ich vergleiche das, was jetzt passiert, die Jahre, die wir jetzt erleben, mit den 1988, 89, 90, als der Mauerfall war, als der Sozialismus und der Kommunismus zusammengebrochen ist und ein total neues Wertesystem entstanden ist, vor allem auch in Europa. Und das passiert jetzt global auch wieder. Also wir werden in 3, 4, 5 Jahren werden wir zurückblicken und erkennen, dass das, was unser demokratisches Verstehen der Vergangenheit angehört und wir in einer neuen Zeitepoche leben, in der ein neues System entstanden ist. Das wird für die einen schwierig sein, die nur an dem festhalten wollen, was bis anhin war. Aber das wird auch total spannend sein für jene, die sich dem öffnen, was auf uns zukommt mit Entwicklungen und mit den neuen Wegen, die wir gehen können. Und da spielt natürlich auch die Verbindung zur Natur eine enorm wichtige Rolle, weil genau diese gibt uns die Kraft, die wir benötigen, um in schicksalsträchtigen Jahren weiterzukommen und uns nicht zu sehr verunsichern lassen von den ganzen Veränderungen, die wir durchleben.
Ja. Was bedeuten denn diese Veränderungen in Bezug auf den, sage ich mal, kapitalistischen Westen? Also auf Organisationen wie EU, NATO, also der sogenannte Westblock, ne? Also der ja praktisch nach dem Mauerfall und nach der Auflösung des Ostblocks immer stärker wurde. Wie siehst du da die Entwicklung in der näheren Zukunft?
Die EU, die sehe ich ganz klar weiterhin auch bestehen bleiben, wenn auch etwas verändert in ihrer Existenz. Ich sehe zum Beispiel, dass Brüssel langfristig im osteuropäischen Raum eine Konkurrenz erhalten wird, im Sinne von einer Stadt, die eine ähnliche Machtstruktur übernehmen wird, wie wir das im Moment von Brüssel kennen. Die EU wird enorm an Macht und Einfluss verlieren und die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, um uns davor zu schützen, auch zu sehr aufgerieben zu werden in dem, was jetzt passiert ist, dass wir uns auch unseren Werten wieder erinnern, an kulturellen, menschlichen Werten füreinander und miteinander und nicht so, wie wir es im Moment erleben, nur ein Gegeneinander. Und was total spannend ist und ganz viele haben da Mühe und wollen sich auch dagegen wehren und ich würde sagen, dass bringt nichts und ist auf der falsche Weg, nämlich der Digitalisierung im Finanziellen, im Wirtschaftlichen. Also auf der einen Seite hat das natürlich mit der Bargeldabschaffung zu tun. Und auf der anderen Seite auch mit KI, mit künstlicher Intelligenz, die ganz viele neue Aufgaben übernimmt. Und wenn wir uns gegen das wehren, dann werden wir es enorm schwierig haben, weil das kann nicht mehr abgewendet werden. Und gerade wenn man intuitiv arbeitet, wenn man jetzt in einem ganzheitlichen Bereich tätig ist, spüre ich auch, dass man mit den Veränderungen auch die Möglichkeit hat, sich anzupassen und auch neue Möglichkeiten findet, um sich weiterhin zu helfen und auch den Menschen zu helfen. Aber ganz klar, geopolitisch wird Europa enorm unter Druck geraten mit dem, was passiert. Wirtschaftlich, das Finanzsystem wird sich total verändern, ob man das will oder nicht. Und man sollte sich auf keinen Fall gegen die Veränderungen wehren.
Wie siehst du die Entwicklung der Vereinigten Staaten?
Ja, das ist für mich ein sehr spannendes Thema, weil ich habe, und vielleicht wissen das die einen und anderen von den Zuschauern, ich hatte ja 2016 den ersten Wahlsieg von Trump 1,5 Jahre im Vorfeld bereits prognostiziert. Also im Sommer 15 habe ich beschrieben, wie der zukünftige Präsident werden wird. Und ich habe da auch von Anfang an, als Trump im Spiel war, gesagt, er wird es. Also als alle gegen ihn setzten und alle für Hillary Clinton, war ich einer der wenigen, der das auch öffentlich publizierte, dass er gewinnen wird. Und jetzt 2024, ebenfalls wieder 1,5 Jahre vor den Wahlen, habe ich bereits angekündigt, wer der nächste Präsident werden wird. Und das kam dann auch tatsächlich so. Die USA sehe ich auch aus dem Ganzen als Gewinner hervorgehen. Ich weiß, es gibt viele, die geben den US-Dollar keine Chance und auch den USA nicht. Aber denen wird es wieder einmal gelingen, auch aus dieser Situation, aus der Stärke herauszukommen. Also ich denke, ein Fokus auf die USA lohnt sich auf jeden Fall.
Sehr interessant. Und wie siehst du die Entwicklung in Russland?
Ja, Russland ist schon lange einen eigenen Weg gegangen, aber das ist sich jetzt am ändern und das wird sich in den nächsten Jahren noch viel stärker ändern. Und ich denke, wenn ich beobachte von meinen, ich arbeite ja mit, wie mache ich meine Vorhersagen? Ich mache das über die von mir entwickelte Technik Freestyle Remote Viewing. Remote Viewing wurde in den 70er und 80er Jahren von den USA entwickelt. Ich entwickelte diese Technik weiter, nenne sie Freestyle Remote Viewing und arbeite schon seit Jahren erfolgreich damit, wenn es darum geht, Prophezeiungen und Vorhersagen zu machen. Nun gut, mit dieser Technik, und ich habe das auch schon in dem einen oder anderen Video veröffentlicht, sehe ich eben auch, dass Russland in seiner Stärke weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und was wir im Westen total falsch machen und was, ich nehme auch an, von der Presse und von den Politikern auch bewusst so gesteuert wird, dass wir immer nur von Russland als dem Feind sprechen. Wir stehen einer Allianz gegenüber, der verschiedene afrikanische Länder angehören. Da gehört Russland dazu, da gehört China dazu, da gehört Russland, Nordkorea dazu. Also Europa ist nicht nur im Krieg gegen Russland, sondern Europa ist im Krieg gegen eine östlich-eurasische Allianz. Und so gesehen haben wir es natürlich sehr schwierig, weil nicht nur, dass wir gegen diese Allianz ankämpfen, sondern Europa hat sich durch seine Einstellung sehr stark auch mit den USA angelegt und durch das starke Kritisieren der aktuellen Regierung natürlich auch nicht unbedingt Freunde gewonnen in der aktuellen Administration. Also Europa muss enorm aufpassen, dass sie nicht in einen Zweifrontenkampf kommt. Jetzt nicht mit Waffen und Armeen, aber auf jeden Fall wirtschaftlich und geopolitisch, nämlich auf der einen Seite dieser eurasische Block, von dem ich ebenfalls vorhin gesprochen hatte, und auf der anderen Seite die USA.
Ja, sehr spannend. Und wie schätzt du die Entwicklung im Nahen Osten, speziell Israel, ein?
Ich habe ja lange, auch mehrere Jahre im Mittleren Osten gelebt. Ich war längere Zeit in Teheran, ich habe in Beirut gelebt, ich habe in Tel Aviv gelebt. Ich habe dort sehr, sehr lange auch immer wieder mit Prophezeiungen und Vorhersagen gearbeitet. Und den Weg, den Israel geht, so kontrovers er ist, hilft es natürlich, Israel sich langfristig so zu etablieren, dass es seine Grenzen stärken kann und vor allem auch sein Bodengewinn ausbreiten. Und das ist natürlich schwierig, auch aus unserer europäischen, mitteleuropäischen Perspektive zu sehen, weil wir werten ja Geopolitik immer sehr moralisch und ethisch, aber Geopolitik hat nicht wirklich viel mit Moral und Ethik zu tun und auch nicht Gerechtigkeit, sondern mit dem Gesetz des Stärkeren. Und da etabliert sich natürlich Israel im Moment sehr stark, obwohl es natürlich auch sehr vielen Ärger gegen sich ausruft. Aber da sind die Israelis ähnlich wie die Chinesen. Sie denken weder in Legislaturperioden noch in Jahrzehnten, sondern in Jahrhunderten. Und wenn man sich aus diesem engstirnigen Blick der Legislaturperioden und der nächsten 3 bis 5 Jahren löst und das, was passiert, und das mache ich mit meinen Vorhersagen ja auch, auf langfristige Perspektiven konzentriert, 20, 30, 40, 50 Jahren, die Chinesen arbeiten mit 100-Jahres-Plänen. Und wenn man das so macht, dann muss man sagen, macht Israel, so traurig es ist, doch nicht alles falsch.
Das heißt, du siehst eher eine positive Zukunft für Israel?
Geopolitisch und wirtschaftlich auf jeden Fall, ja. Mhm. Ob das jetzt menschlich und moralisch und ethisch akzeptiert wird oder nicht, ob man damit Mühe hat oder nicht, ist eine andere Frage. Aber langfristig, geopolitisch und wirtschaftlich, sehe ich das für Israel aus der israelischen Perspektive auf jeden Fall interessant.
Mhm. Okay, okay. Wenn du jetzt nochmal so die globale Entwicklung anschaust, also das, was ja viele Menschen auch sehr besorgt, ist ja auch die Entwicklung im Bereich Naturschutz, im Bereich Umwelt, ne? Also wir erfahren ja immer noch eine sehr starke Naturzerstörung, Artensterben. Also da ist ja im Moment zumindest auf einer rein physischen Ebene, ja, scheint ja keine Trendwende in Sicht zu sein. Gleichzeitig wächst natürlich das Bewusstsein darüber, dass wir wirklich im Einklang mit unserer Erde, mit unseren Lebensgrundlagen leben sollten. Wie siehst du da die Entwicklung in den nächsten Jahren?
Da blutet mir natürlich auch das Herz, muss ich sagen, wenn ich sehe, was mit der Natur passiert. Und ja, es ist schwierig. Ich analysiere das auch und kurzfristig wird es sicher schwieriger bleiben, aber langfristig wird natürlich die Natur, die Menschheit überleben. Aber ich denke, es geht hier um 2 ganz wichtige Aspekte. Das eine ist ganz klar Naturschutz, um den wir uns täglich kümmern müssen, mit Recycling, mit Wiederverwertungen, was konsumieren wir, was konsumieren wir nicht und wie. Und was ich ebenso wichtig empfinde, ist das mit der Natur. Das heißt, das tägliche sich auseinandersetzen mit der Natur. Ich sehe das hier in Panama, wir sind umgeben von Dschungel. Wenn ich hier rausblicke, sehe ich immer wieder Kakadus, es hat Palmen, es hat viele Kolibris. Ich höre zwischen 5 und 35 Brüllaffen. Mhm. Klar, nicht jeder lebt jetzt so in der Natur, wie wir das tun, obwohl wir außerhalb von Panama City sind. Aber man sollte sich tatsächlich mindestens 4, 5, 6 Mal täglich mit direkter Natur verbinden. Sei das, dass man sich auf ein offenes Feld setzt, sei das, dass man auch mal einen Baum umarmt, sei das, dass man an einem Wochenende eine Wanderung in den Bergen macht und in den Wäldern, weil je enger und je näher wir diesen Kontakt mit der Natur herstellen, umso stärker spüren wir sie auch, können wir mit ihr kommunizieren, lernen wir wieder von ihr, wir lernen den Rhythmus, unseren eigenen Lebensrhythmus der Natur anzupassen, mit der Natur zu integrieren. Und wenn wir dieses Miteinander mit der Natur, dann werden wir uns nicht nur bewusster des Naturschutzes, sondern wir werden auch wieder von der Natur lernen können. Denn das ist etwas, ich habe mehrere Monate auch im Amazonas verbracht, in Brasilien, war dort mit Einheimischen, aber auch mit Bauern, die dort leben, und konnte dort wirklich auch erfahren, was es bedeutet, mit der Natur zu kommunizieren und das Atmen der Natur zu hören und damit auch darauf sich auch einzulassen. Und was ich auch sehr aufstellend gefunden hatte, ist ein Dokumentarbericht, den ich vor vielleicht 2, 3 Jahren gesehen hatte über Tschernobyl, nämlich die Stadt neben dem Atomkraftwerk. Menschen gibt es dort heute noch keine, aber die Natur hat sich die Stadt zurückgeholt und unterdessen leben dort Rehe und alles Mögliche an Vögel und an Igel und an Insekten und die leben dort. Und da wurden die ersten 2, 3 Generationen wurden dort Behinderungen erkannt und gesehen, aber unterdessen sind die Tiere, die dort leben, wieder ganz normal. Also ich denke, langfristig zumindest müssen wir uns über die Natur keine Sorgen machen. Da müssen wir uns um uns selbst kümmern und schauen, dass wir uns nicht zugrunde richten.
Ja, absolut. Hast du denn schon mal mit deinen Vorhersagen oder dem, was du gesehen hast, auch mal daneben gelegen?
Ja, es ist natürlich so, dass nichts und niemand perfekt ist. Also prinzipiell und aus diesen 25 Jahren kann ich sagen, dass meine Treffsicherheitsquote um die 80% ist. Das ist schon sehr gut. Ich zweifle nicht an der Perfektion der intuitiven Wahrnehmungen und der intuitiven Bilder, sprich Vorhersagen. Aber wir als Seher, wir als mediale Menschen haben natürlich unsere guten und unsere schlechten Tage. Das ist genauso wie in der Kunst. Ein Salvador Dali oder ein Picasso, die haben jenste Bilder verhauen, die haben jenste Skulpturen zunichte gemacht, weil es nichts wurde und weil sie unzufrieden waren damit, einen schlechten Tag hatten. Und das ist natürlich mit Vorhersagen auch so. Also dass man hat dann mal einen besseren und mal einen schlechteren Tag und dann kann es natürlich auch sein, dass das eine oder andere Bild plötzlich nicht richtig interpretiert wird oder dass man es falsch sieht oder natürlich auch, wenn man persönlich involviert ist, dass man dann die eine oder andere Wahrnehmung halt so wiedergibt, wie man sie sehen möchte und nicht so, wie sie wirklich ist. Und wir sind alles nur Menschen.
Ja, absolut. Und wie ist deine persönliche Einschätzung für die Zukunft der Menschheit? Also bist du grundsätzlich positiv gestimmt oder denkst du, dass wir eher in wirklich in schwierige Zeiten gehen?
Es kommen schwierige Zeiten auf uns zu, aber ich bin positiv gestimmt für die Menschheit. Denn schwierige Zeiten, das sind eine Herausforderung und selbst chaotische, schwierige Momente sind immer auch eine Chance. Schicksal als Chance. Wir kennen das bei Krankheiten. Eine Krankheit, die macht uns entweder zugrunde oder wir lernen von ihr und sehen, was es uns gezeigt hat und was wir verändern müssen an unserem Verhalten, schauen nach vorne und machen positiv und produktiv weiter. Zweifellos werden die nächsten Jahre eine enorm große Herausforderung, so wie wir es gerade in Mitteleuropa seit 7, 8 Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatten. Aber das sind auch Chancen, um weiterzumachen, um zu lernen, auch um loszulassen, was nicht mehr funktioniert. Das ist der Technologie verändert sich vieles. Geht es darum, loszulassen? In der Gesellschaft muss vieles losgelassen werden. Neue Werte entstehen, neue Ideen in der Politik ebenfalls. Und langfristig sehe ich für den Menschen auf jeden Fall positiv, weil wir sind sehr anpassungsfähig. Ich auf meinen vielen Reisen bin ich von knapp 6000 Meter bis wirklich unter den Meeresspiegel und überall trifft man Menschen, überall trifft man erfolgreiche und angepasste Menschen. Ich bin durch Gebiete, die kurz nach sich wieder von Naturkatastrophen oder Kriegen und Konflikten erholten. Und überall hat man Menschen gefunden, die weitermachten, die verbrannte Erde wieder angepflanzt hatten und zerstörte Häuser wieder aufgebaut. Also der Mensch ist sehr anpassungsfähig, ist sehr kreativ und gerade hier kommt auch wieder unsere Intuition, die Kraft unserer Seele ins Spiel, denn diese lässt uns nie im Stich. Selbst wenn es plötzlich um uns herum enorm wild und unsicher und unstabil ist, haben wir immer noch diesen intuitiven Kompass in uns. Und dieser intuitive Kompass, der liegt nicht falsch. Wenn wir diesem vertrauen, wenn wir wissen, wie auf diesen hören, kommen wir auch durch stürmische Zeiten. Und jeder, der segelt oder jeder, der in Höhenwanderungen oder Dschungeldurchquerungen macht, der weiß, wie wichtig es ist, dass man auf den Kompass vertraut, auf den realen Kompass, weil durch diesen kommt man durch jeden Dschungel und praktisch jeden Sturm überqueren oder durchsegeln, wenn man weiß, wie dieser funktioniert. Und genauso funktioniert es mit dem Kompass der Intuition.
Ja, absolut. Mir ist tatsächlich noch eine Frage eingefallen. Wir erleben ja einen immer stärker werdenden, auch militärischen Konflikt zwischen NATO und Russland, also als Kriegsschauplatz Ukraine. Wie siehst du denn da die Entwicklung? Siehst du es eher so, dass es wirklich bald zum Frieden in der Ukraine kommen wird oder dass es weiter eskaliert?
Gerade in den letzten 5, 6 Tagen haben wir ununterbrochen vom asymmetrischen Kriegen und Unruheherden auch in Westeuropa gesprochen, Flughäfen, die geschlossen werden mussten in Oslo, in Kopenhagen und Flugalarm, Drohnenalarm in verschiedenen skandinavischen Ländern die letzten Tage. Also der hybride Krieg, der ist dann zunehmend, der hybride Konflikt ist dann zunehmend, auch in Mitteleuropa. Also ich sehe die Zeichen ganz klar stärker auf Eskalation stehen, bevor es dann wieder etwas abnimmt.
Ah, okay. Ja, vielen Dank. Ja, also gibt es noch was, was du noch gerne unserer Community mitgeben möchtest?
Ist dir noch ja, also dass es wichtig ist, dass ihr auf euch vertraut, gerade in solchen Zeiten. Und ich hatte schon vorhin von Remote Viewing, von Freestyle Remote Viewing gesprochen. Das ist auch eine Technik, die ich anbiete. Und seit Januar biete ich eine Online-Ausbildung an, in der ich diese Technik auch unterrichte, lerne. Man kann also auch lernen, diese Technik für sich einzusetzen und die Kraft der Intuition so zu schulen, dass man für sich auch Vorhersagen, Visionen erhalten kann durch den intuitiven Kompass. Die Ausbildung dauert 6 Monate und man findet dazu alle Informationen auf meiner Webseite und natürlich auch auf meinen sozialen Netzwerken. Und gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, auf diesen intuitiven Kompass vertrauen zu können. Und Freestyle Remote Viewing ist da eine sehr hilfreiche Technik dafür.
Okay, vielen Dank für die Informationen und danke auch für deine spannenden Einsichten und Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Lieber Martin, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße nach Panama. Und ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Ihr wisst ja, wir sind auf eure Unterstützung angewiesen. Danke nochmal an dieser Stelle dafür. Und ja, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Danke.
Danke, Matthias. Auch alles Liebe und auch alles Liebe und eine schöne Zeit den Zuschauern.
Danke.